Ein schönes Grüß Gott aus Wien. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Wolfgang Nessvogel für die Einladung, hierher zu kommen. Einige von Ihnen habe ich schon vielleicht mal bei einer Bibelstunde gesehen. Ich habe schon jetzt hier zwei Vorlesungen an der ART gehalten und muss sagen, ich bin sehr glücklich über die Verbindung hier nach Hannover und die Arbeit hier mit den Studenten hat mir viel Freude gebracht. Einige von Ihnen, die hier aus der Gemeinde kommen, kennen vielleicht auch den Ludwig Rühle. Er lässt schön grüßen. Er ist momentan gerade bei mir in der Gemeinde Praktikant und wir haben also einen kleinen Austausch hier. Sie sehen gleich den ersten Vortrag in Ihrer Mappe. Zwei Seiten, wo Sie ein bisschen versuchen können, diesem Vortrag zu folgen. Der Vortrag steht unter dem Titel »Zu Jesus, dem Brot des Lebens kommen«. Was heißt es, zu Jesus, dem Brot des Lebens zu kommen? Wir fangen jedoch an mit einem Bibelvers, der nicht im Johannesevangelium zu finden ist, und zwar aus dem Jakobus. Im Jakobus Kapitel 2, Vers 26 heißt es, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus spricht hier von einem Glauben, der tot ist. Anscheinend gibt es also mehrere Kategorien von Glauben. Wenn jemand sagt, ich glaube, dann ist das noch lange nicht Glaube. Einige Verse davor sagt er im Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Es gibt einen Glauben, den selbst die Dämonen haben. Aber wie können wir denn jetzt herausfinden, wie können wir erkennen, was ist wahrer Glaube? Nun, darum geht es im Johannesevangelium. Wie wir eben auch in der Wochenlosung für nächste Woche gelesen haben, die Offenbarung Gottes, das ist auch einer der Ziele, das Johannes verfolgt in seinem Evangelium, zu zeigen, wie Jesus Christus Gott offenbart hat. Ja, wie er sogar sich selbst als Gott offenbart hat. Das werden wir auch heute Morgen in dem Vortrag sehen. Aber des Weiteren befasst Johannes sich damit, wie hat Jesus den Menschen beigebracht, was wahrer Glaube ist. Wie auch Jakobus sagt, was ein Glaube ist, der nicht tot ist, sondern ein Glaube, der wirklich ins ewige Leben mündet. Die meisten von uns heute Morgen sagen, ja, ich habe Glauben. Aber wir wollen uns selbst anhand des Wortes Gottes, dieses sechsten Kapitels im Johannesevangelium, fragen, wie sieht es aus mit meinem Glauben, wenn ich meinen Glauben mit der Beschreibung Jesu Christi für Glauben vergleiche. Ich werde jetzt noch nicht die These sagen, was denn eigentlich die Definition für Glauben ist, die Jesus hier im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums von sich gibt. Wir werden uns langsam aber sicher diese Definition, diese Beschreibung des Glaubens erarbeiten. In diesen nächsten 90 Minuten wollen wir zuerst einmal einige Beobachtungen machen anhand dieses Textes. Wir werden durch diese über 70 Verse uns langsam durcharbeiten, hoffentlich nicht so langsam, ein bisschen schneller. Und danach werden wir dann einige Auslegungen machen, einfach erklären, wie jetzt auch dieses Johannesevangelium, also oder sag ich mal, dieses sechste Kapitel in den Umfang des ganzen Buches oder der ersten 12 Kapitel passt. Und dann werden wir noch einige Anwendungen für uns selbst sehen. Was bedeutet dieser Text für mich ganz persönlich? Wie sieht es aus mit meinem eigenen Glauben? Fangen wir also an mit den Beobachtungen. Die Geschichte, die wir hier vor uns haben im Johannes Kapitel 6, ist eine Geschichte, die die meisten von uns schon aus der Sonntagsschule seit frühester Kindheit kennen. Es ist die Speisung der 5000. Wir wissen, wie Jesus hier aus 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen speist. Aber wissen wir auch, was diese Geschichte in dem Kontext, in dem Johannes sie schreibt, bedeutet? Wissen wir auch, was Jesus eigentlich mit dieser Speisung der 5000 sagen will? Denn es ist ein, sag ich mal, parabolisches Zeichen. Es gibt ja eine sehr viel tiefere Bedeutung hinter dieser Speisung, über die Jesus dann auch in seinen eigenen Worten, die er dann erklärt, in den Worten, die darauf kommen. Und das wollen wir einfach heute Morgen mal sehen. Was hat diese Speisung der 5000 auf sich und was ist die Bedeutung, die Jesus dem zuweist? Nun, eine Beobachtung, die wir hier machen, ist, dass die Menschen zu Jesus kommen, weil sie bereits Zeichen gesehen haben. Sie haben von seinen Wundern gehört, sie haben seine Wunder gesehen und sie sagen sich, das wollen wir uns mal näher anschauen. Und so kommen sie zu Jesus und sehen noch ein weiteres Zeichen. Das ist mittlerweile jetzt das vierte von sieben Zeichen, das Johannes hier im Johannesevangelium in den ersten 12 Kapiteln aufschreibt. Das vierte Zeichen von sieben Zeichen, die Speisung der 5000. Desgleichen sehen wir, obwohl wir hier Menschen haben, die an Jesus glauben und zu ihm kommen und sehen, den wollen wir uns näher anschauen, haben wir auch in dieser Geschichte der Speisung der 5000 ein bisschen Unglauben. Denn Jesus kommt zu seinen Jüngern und sagt, er will sie sozusagen austricksen, wie werden wir jetzt diese 5000 Menschen hier speisen, die nirgendwo etwas zu essen haben? Und irgendwo ist bei den Jüngern Unglaube. Ja, mit 200 Denarii können wir die doch niemals verpflegen. Mit fünf Broten, zwei Fischen, das geht sich doch nicht aus. Glaube, Unglaube. Kommen wir weiter. Wie reagieren jetzt in den Versen 14 bis 15, wie reagieren die Menschen, die Schar, die Masse, die hier zu Jesus gekommen ist, wie reagieren diese 5000 Menschen? Sie reagieren im Glauben, dass Jesus Christus der im Alten Testament angekündigte Prophet und König ist. Im 5. Mose Kapitel 18 beschreibt Mose, dass eines Tages ein Prophet kommen wird, der sein wird wie Mose. Am Ende des Buches wird gesagt, dass bis zu dem Tag, wo Mose jetzt gestorben ist, noch kein Prophet, so wie Mose aufgestanden ist, der solche Wunder, solche Zeichen vollbracht hat. Und so haben wir jetzt ab dem 5. Mose, dem Ende des 5. Moses, haben wir durch das ganze Alte Testament diese Erwartung, wann kommt wohl dieser Prophet, der so sein wird wie Mose, der solche Wunder, solche Zeichen getan hat, der das Wort Gottes uns bringt. Und jetzt, wo die Menschen diese Scharen sehen, dieser Jesus, er tut Wunder, er tut Zeichen, so wie Mose. Ist er es vielleicht, durch den Gott so spricht, wie er zu uns durch Mose gesprochen hat? Und sie haben Glauben in diesem Moment. Sie sehen die Speisung 5000 und sie sagen sich, das ist er. Das ist der Prophet. Nicht nur ein Prophet, wie so viele Propheten vor ihm, sei es Samuel, Jesaja, wer auch immer. Nein, es ist der Prophet, von dem Mose gesprochen hatte. Darüber hinaus finden wir im Alten Testament auch viele Prophezeiungen über einen König, der kommen wird. Und wir können gar nicht mehr ins Detail gehen, weil sowohl wir im Gesetz, in den ersten 5 Büchern Mose, als auch in den Propheten, als auch in den Dichtungen, überall ist die Rede von einem König, der kommen wird. Und tatsächlich, das glauben die Menschen, das ist er. Das ist der König, auf den wir gewartet haben und sie wollen ihn zum König machen. Und dann kommt das Erstaunliche. Jesus wendet sich von ihnen ab. Er lässt sich nicht von ihnen zum König machen. Wir sind jetzt mittlerweile hier im 15. Vers schon. Jesus sieht, dass das Volk und der römischer Opposition, Besatzung ist. Und sie sagen sich, hier ist der Mann, der uns befreien wird von dieser römischen Besatzung. Eigentlich ist es ihnen egal, wer kommt. Hauptsächlich jemand kommt, um sie zu befreien. Und Jesus wendet sich ihnen ab. Aber sie haben doch an ihn geglaubt. Ist nicht das genau das, was Gott erwartet von den Menschen, dass sie ihn annehmen, dass sie an ihn glauben? Aber Jesus wendet ihnen den Rücken zu und er zieht sich zurück zu einem stillen Ort. So haben wir also jetzt hier die Speisung der 5000. Wir haben schon einige Reaktionen gesehen. Machen wir mal eine Zwischenbilanz. Wir haben Zeichen gesehen. Wir haben Menschen gesehen, die im Glauben auf diese Zeichen reagieren oder auch nicht reagieren. Wir haben alttestamentliche Erwartungen, die sich erfüllt haben. Aber dann haben wir auch einen Jesus, der seine eigene Bilanz zieht über diesen Glauben und der sich zurückzieht. Ich glaube, in unseren eigenen Kreisen müssen wir uns überlegen, wenn Jesus sich in solch einem Zeichen offenbart hätte und so ein Glaube vorhanden ist, dass Menschen sagen, ja, das ist der Prophet, das ist der König, würden wir das sicherlich gutheißen. Wir sagen, ja, ist doch toll, die glauben an Jesus. Was ist wahrer Glaube an Jesus Christus? Das ist die Frage, die uns jetzt hier des Weiteren beschäftigt. Nun, in Vers 16 geht es dann weiter mit einem zweiten Zeichen. Das ist also jetzt das fünfte von diesen sieben Zeichen, das Johannes hier in seinem Evangelium erklärt. Am selben Abend steigen die Jünger in ein Boot, um nach Kapernaum überzusetzen. Jesus ist nicht bei ihnen, er fährt nicht mit ihnen. Es kommt ein starker Wind auf und der See wird aufgewühlt, wie wir in Vers 18 lesen. Nachdem sie ungefähr 5 Kilometer raus auf den See gerudert sind, sehen sie plötzlich Jesus, auf dem Wasser gehend, sich ihnen nahen. Und da überkommt sie die Furcht, die Angst. Dass er auf dem Wasser geht, ist allein schon ein Zeichen. Ja, wer kann schon auf dem Wasser gehen? Aber ein sehr viel bedeutenderes Zeichen liegt in den Worten, die Jesus nun zu diesen Jüngern spricht, die dort fürchtend im Boot sitzen. Denn er sagt zu ihnen: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Wenn wir uns zuerst diesen Satz anschauen, ich bin es, fürchtet euch nicht, Vers 20, sagen wir uns vielleicht, was ist daran schon so bedeutend? Habe ich auch schon mal gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, fürchte dich nicht. Aber wenn Jesus hier sagt, ich bin es, dann ist es eine Anspielung auf ein Wort aus dem Alten Testament. Denn dieses Ich bin ist zurückzuführen auf, Dankeschön, den alttestamentlichen Namen Jahwe. Jahwe, ich bin, der ich bin. Jesus deutet mit diesen Worten an, dass er Gott ist. Er deutet an, dass den sie hier vor sich haben, niemand anderes als Gott ist. Jahwe im Alten Testament. Es ist schon eine Vorausschau, ein Hinweis auf die vielen Ich-Bin-Aussagen, die jetzt in den folgenden Geschichten, in den folgenden Kapiteln dieses Buches folgen. Und ich habe Ihnen einmal eine Tabelle gegeben in Ihrem Zettel. Im Johannes 6, wie wir gleich sehen, bezeichnet Jesus sich als das Brot des Lebens. In Johannes 8 als das Licht der Welt. In Johannes 10 sagt er, ich bin die Tür. Nochmals Kapitel 10 sagt er, ich bin der gute Hirte. Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. In Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Vers 15, ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin. Und er identifiziert sich damit mit Gott. Und das tut er auf viele unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist es ja gerade die Herrlichkeit, in der Gott, Jesus Christus, gekommen ist, dass er sich offenbart als Gott. Und das müssen die Menschen im wahren Glauben anerkennen. Wen sie hier vor sich haben, ist nicht lediglich ein Prophet. Hier haben wir einen Menschen vor uns, der einer ganz anderen Kategorie angehört als Mose. Wir haben hier Gott vor uns. Und nun, wir sehen nicht mehr, wie diese Geschichte ausgeht. Das Einzige wissen wir, in dem Moment, wo die Jünger versuchen, Jesus in ihr Boot zu nehmen, sind sie schon am anderen Ufer angekommen. Wir wissen nicht, wie sie reagiert haben auf diese Worte. Ich bin, fürchtet euch nicht. Aber ziehen wir auch hier noch einmal eine Zwischenbilanz. Wir haben also jetzt hier bisher zwei Zeichen, das vierte und das fünfte Zeichen im Johannesevangelium. Bei dem einen Zeichen reagieren die Menschen im Glauben. Beim zweiten Zeichen wissen wir nicht, wie die Jünger jetzt reagieren, aber auch dort könnten wir glauben, dass sie im Glauben reagieren. In zwei unterschiedlichen Zeichen hat Jesus sich auf unterschiedliche Art und Weise offenbart. Er hat sich in seiner Macht, Brot und Fische zu vermehren, hat er sich gezeigt, der Menschenmasse. Als Gott hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Wir sehen also hier Jesu Identifikation und der Glaube an Jesus. Das sind die Themen, die uns hier weiter verfolgen. Jetzt in den Versen 22 bis 58 kommen wir zu einem Diskurs, wo Jesus die parabolische Bedeutung dieser Speisung der 5000 aufzeigt. Am folgenden Tag kommen die Menschen und suchen nach Jesus, nach diesem Mann, der ihnen gerade am Vortag mit Brot gespeist hatte. Sie suchen nach ihm, sie können ihn nicht dort finden, wo die Speisung der 5000 stattgefunden hat. Und so machen auch sie sich auf über den See, entweder um See herum oder über den See hinüber nach Kapernaum, um ihn dort zu suchen. Und tatsächlich finden sie ihn auch dort. Und sie fragen ihn, wie bist du nach Kapernaum gekommen? Und Jesus tut etwas, was wir öfters im Johannesevangelium sehen. Er beantwortet keine Fragen. Man fragt Jesus keine Fragen. Denn Jesus ist es, der weiß, was der Mensch braucht. Jesus weiß, welche Antworten der Mensch braucht. Man fragt Jesus keine Fragen. Wir haben es bei Nikodemus schon gesehen, jetzt sehen wir es hier wieder. Auf die Frage, wie bist du hierher gekommen, antwortet Jesus in Vers 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht darum, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirket nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt, welche des Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Diese Antwort, die Jesus hier auf die Frage gibt, die ihm gar nicht gestellt wurde, ist sehr entscheidend für das Verständnis der Aussagen, die darauf folgen. Und es ist wirklich sehr verworren, teilweise, wie Jesus jetzt sich selbst hier erklärt. Und das macht es für uns schwer, es zu verstehen, es auszulegen. Aber was versucht Jesus hier? Er versucht, seine Identität zu offenbaren, aber gleichzeitig auch noch versteckt zu halten. Seine Brüder kommen zu ihm und sagen ihm, offenbar dich doch, sag doch, wer du bist. Später in Kapitel 10 lesen, oder in Kapitel 7 lesen wir, dass die Juden zu ihm kommen und sagen, sag uns doch, ob du der Christus bist. Aber er bleibt verdeckt. Das macht es jetzt schwer für uns, sie zu verstehen, weil Jesus sich offenbart, aber sich auch noch verdeckt hält. Aber wir finden jetzt hier zwei sehr wichtige Aussagen in dem, diese Antwort, die Jesus gibt. Zuerst einmal sagt Jesus ihnen, dass sie ihn aus dem falschen Grund suchen. Der Mensch weiß nicht, wenn er nach Jesus sucht, was er wirklich überhaupt bei ihm finden soll. Und das ist einer der Hauptaussagen dieses Textes. Zu Jesus zu kommen, bedeutet nicht, dass ich unter meinen eigenen Konditionen komme, mit meinen eigenen dem, was ich benötige, sondern zu Jesus komme dafür, dass er mir gibt, was er meint, was ich brauche. Sie kommen zu ihm nicht, weil sie Zeichen gesehen haben, die sie zur wahren Erkenntnis gebracht haben, wer eigentlich wirklich Jesus ist, sondern sie kommen, weil sie noch einmal gesättigt werden wollen. Sie wollen noch einmal dieses Brot schmecken. Sie wollen ihren physischen Hunger stillen. Sie wollen zu ihm kommen und aus ihm den König machen, der sie befreien wird von der römischen Besetzung. Aber wenn sie aus dem falschen Grund kommen, was ist denn dann der Grund, warum sie kommen sollten? Und Jesus sagt es ihnen. Er sagt, der richtige Grund, warum sie ihn suchen sollten, ist, dass sie sich nicht abschmüren für vergängliche Speise, für physische Speise, sondern für unvergängliche Speise. Dass diese unvergängliche Speise nicht physisch ist, nicht ihren physischen Hunger stillt, sondern einen geistlichen Hunger, verstehen sie in diesem Moment noch gar nicht. Aber er sagt ihnen, sucht und wirket, bemüht euch für die Speise, das Brot des Lebens. Johannes sagt uns hier, dass Jesus derjenige ist, der den Siegel Gottes hat, der bestätigt ist von Gott, hier ist der Mann, der dir das gibt, was du wirklich brauchst. Glaube ist, dass ich von Jesus Christus das bekomme, was ich brauche, nicht das, was ich will. Wir kommen also dieser Definition, was wahrer Glaube ist, immer näher. In den Versen 28 bis 29, unser zweiter Punkt, sehen wir dann Jesu Aufruf zum Glauben, um unvergängliche Speise zu erhalten. Denn das nächste, was die Menschenmasse jetzt tut, ist, dass sie ihn fragen, gut, du sagst, wir sollen wirken für die unvergängliche Speise. Aber wie wirken wir denn? Was ist denn dieses Werk, was Gott von uns erwartet? Und Jesus antwortet in Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Auch diese Antwort enthält wieder vieles, was wegweisend für uns ist, wie wir den Rest des Kapitels auslegen. Zuerst einmal sehen wir hier, um an diese unvergängliche, göttliche Speise ranzukommen, um daran teilzunehmen, um sie zu bewirken, ist Glaube notwendig. Um unvergängliche Speise zu bekommen, ist Glaube notwendig. Glaube an Jesus. Glaube an den, der vom Himmel gekommen ist. Und es ist doch erstaunlich. Jesus sagt diesen Menschen, ihr müsst glauben. Ich meine, sie sind von der ganz Judäa gekommen, um ihn zu finden, weil sie von seinen Wundern gehört haben. Sie sind am nächsten Tag wiedergekommen, sie sind um den ganzen See herumgegangen. Da ist doch ein Glaube vorhanden und jetzt sagt Jesus zu ihnen, ihr müsst glauben. Wir sehen schon, Jesus will einen Glauben bei diesen Menschen sehen, der noch weit über das hinausgeht, wie das, was sie bisher gezeigt haben. Ein Glaube, der ihn anerkennt als den Propheten. Ein Glaube, der ihn zum König machen will. Was Jesus jetzt in den Aussagen, die Folgen erklärt, ist, dass Glaube nicht gleich Glaube ist. Der Glaube, der für das ewige Leben notwendig ist, ist sehr viel tiefschürfender als der einfache Glaube, dass Jesus Prophet und König ist. Glaube heißt, Jesus als den von Gott Gesandten zu erkennen. Gott hat schon viele Propheten und Könige und Erlöser, Richter im Alten Testament gesandt. Aber hier haben wir einen Menschen, der einer ganz anderen Kategorie angehört. Das zu erkennen, darauf kommt es im Glauben an. Wie wir gleich sehen, ist Jesus nicht nur von Gott gesandt, sondern auch von Gott ausgegangen. Die Propheten vor ihm sind alle irdische Menschen gewesen, die einen Auftrag von Gott hatten und deshalb gesandt waren. Aber hier haben wir einen Menschen, der sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Also eine Gesandt in einer ganz anderen Hinsicht. Glauben wir das wirklich? Hat das wirklich, ist Jesus für uns einer von, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist? Ein vom Himmel Gesandter. Aber er bezeichnet hier auch den Glauben als das Werk Gottes. Damit will Jesus uns sagen, dass der Glaube, durch den man die unvergängliche Speise erhält, eine Erwartung Gottes ist, die wir eigentlich gar nicht erfüllen können, aber auch etwas, was auf Gottes Wirken zurückzuführen ist. Was heißt denn hier das Werk Gottes? Das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das Werk Gottes könnten wir es vielleicht so verstehen, das ist das Werk, das Gott erwartet. Was ist es, was Gott im Menschen sehen will? Gott erwartet von uns Glauben, wahren Glauben. Aber da wir gar nicht wissen, was wir überhaupt bei Jesus suchen sollten, Gottes Erleuchtung brauchen, um wirklich das von Jesus zu empfangen, was nur er uns geben kann, wonach wir in unserer Sünde, in unserer Liebe für die Finsternis, wie wir gleich sehen, niemals überhaupt von Jesus erwarten würden. Den Glauben dafür, das ist das Werk Gottes. Dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir von Jesus das empfangen, was nur er uns geben kann. So sehen wir also, das Werk Gottes hier auch bedeutet, dass es auf Gottes Wirken zurückzuführen ist. Und wieder melden sich die Massen zu Wort. In Vers 30 bis 33 sehen wir jetzt, dass auf die Frage der Juden hin Jesus eine Erklärung gibt, dass es das Zeichen des vom Himmel herabgekommenen Brotes ist, das ewiges Leben bringt. Es ist das Zeichen des vom Himmel herabgekommenen Brotes Gottes, das ewiges Leben bringt. Denn auf diese Herausforderung zu glauben, sagen die Juden sich jetzt, wenn du willst, dass wir glauben, dann musst du uns auch zeigen, dass du überhaupt würdig bist, dass wir nicht glauben. Im Alten Testament bei Mose war es so, Mose hat viele Wunder und viele Zeichen vollbracht. Denken wir an die 10 Plagen beim Auszug aus Ägypten. Und es waren diese Plagen, die ein Zeichen waren, dass Gottes Geist, dass Gott diesen Mose ausgerüstet hat, dass Gott diesen Mose gesandt hatte. Es waren diese Zeichen, die den Glauben an Gott, aber auch an Mose bewirkt hatten. Und so wollen die Juden jetzt genauso wie bei Mose auch bei Jesus Zeichen sehen. Und sie fragen ihn nach einem Zeichen. Und sie geben ihm das Paradebeispiel von dem Manna im Alten Testament und sagen, das war ein wahres Zeichen, da konnten wir glauben. Und Jesus sagt, seht ihr gar nicht, dass ein sehr viel größeres Zeichen hier vor euch steht? Und sagt dann in Kapitel 6, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus identifiziert zuerst einmal das Brot, die unvergängliche Speise, mit demjenigen, den Gott aus dem Himmel herabgekommen lassen hat. Zum ersten Mal weist Jesus jetzt darauf hin, was und wer dieses Brot ist, das Gott vom Himmel gesandt hat. Jesus deutet damit an, dass der Mensch, göttlichen Sohn nicht nur die unvergängliche Speise gibt, sondern er selbst, der vom Himmel herabgekommen ist, diese Speise ist. Er ist das Brot des Lebens. Und das ist ein Zeichen, dass er aus dem Himmel herausgekommen ist. Das ist ein Zeichen, was Glauben bewirken sollte. Aus dem Himmel herabgekommen. Damit sagt Jesus, dass er sehr viel mehr ist als ein menschlicher, irdischer, von Gott gesandter Prophet, König oder Gesalbter. Sein Ursprung ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Er ist sehr viel mehr als das, was die Menschen am Vortag über ihn bezeugt haben. Somit ist erst dann Glaube, wahrer Glaube, wenn erkannt wird, dass Jesus aus dem Himmel herabgekommen ist, als das Brot Gottes. Jesus erklärt ihn hier, dass das wahrhaftige Brot aus dem Himmel unvergleichbar ist mit Manna. Das Manna hat für Tage, für diese 38, 40 Jahre, hat sie den Hunger Israels gestillt. Aber jetzt, dieses Brot, was aus dem Himmel gekommen ist, ist unvergleichbar. Denn es wird ewiglich ihren Hunger stillen. Es wird einen sehr viel größeren Hunger stillen als nur den physischen. Drittens sehen wir hier, Jesus weist darauf hin, welch einen Hunger das vom Himmel gesandte Brot stillt. Und zwar das ewige Leben. Derjenige, der gekommen ist, er gibt der Welt das Leben. Das Manna hat physischen Hunger gestillt, hat Israel davor bewahrt, dass sie dort in der Wüste nicht verhungern. Aber das Brot, was Jesus jetzt gibt, mündet im Leben, im ewigen Leben, wie wir gleich sehen werden, in der Auferstehung. Oder wie wir später im Johannesevangelium sehen, in dem Leben, in der Fülle. Johannes 10. Wir sehen hier auch, dass dieses Brot, dass dieser Glaube an das Brot ausgekoppelt wird von dem Gesetz und von Mose. Denn es ist jetzt für die Welt. Es ist nicht nur für den Juden, der beschnitten ist, den Juden, der das Gesetz hält, sondern es ist ein Glaube, zu dem die Welt aufgerufen wird. Man kommt nicht mehr unter den Konditionen, dass man unter dem Gesetz ist, sondern man kommt unter den Konditionen, dass man dieses wahre Brot für sich in Anspruch nimmt, dass man dieses Brot isst. Und was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Jesus weitet also hier aus, wem es zugutekommt. Und er deutet klar und deutlich an, dass es nicht nur noch den Juden gilt. Wir kommen zum vierten Punkt. In den Versen 34 bis 40 haben wir Jesu Erklärung, dass er selbst das Brot des Lebens ist und dass jeder, der vom Vater dem Sohn gegeben wird, im Glauben zu Jesus kommt. Wir haben hier Jesu Erklärung, dass er selbst das Brot des Lebens ist und dass jeder, der vom Vater dem Sohn gegeben wird, im Glauben zu Jesus kommt. Genauso wie auch die samaritische Frau am Brunnen nicht verstand, was dieses Wasser ist, dass sie nicht wieder dursten lässt, in Kapitel 4. So verstehen auch die Juden, diese Menschenmasse, die hier bei Jesus ist, überhaupt nicht, was dieses Brot ist, was sie ewiglich nicht mehr hungern lässt. Sie sagen, das wollen wir. Wenn wir heute was essen und morgen und übermorgen unser Leben lang nicht mehr essen müssten, das wäre doch genial. Auch hier sehen wir wieder, wie der Mensch gar nicht weiß, was Jesus zu bieten hat. Wie der Mensch gar nicht versteht, was er wirklich am dringendsten braucht. Die Menschen denken hier nur über das Jetzt, über das Vergängliche. Über den Hunger, den sie von Natur aus haben. Und verstehen gar nicht, dass Jesus ihnen etwas sehr viel Größeres geben will. In seiner Antwort und Erklärung, dass das Brot, das er ihnen hier anbietet, so etwas ganz anderes ist als das, was sie erwarten, stellt Jesus jetzt sehr ausdrücklich dar, wer das Brot des Lebens ist, nämlich er selbst. Was es heißt, an ihn als das Brot des Lebens zu glauben. Wir kommen also jetzt dieser Definition, was wahrer Glauben ist, näher. Und er zeigt auf, welcher Hunger denn gestillt wird. Es ist nämlich der Hunger nach der Hoffnung des unvergänglichen Lebens, des ewigen Lebens, wie Jesus sagt. Der Hunger nach dem Unvergänglichen. Wo wir, die wir in Sünde sind, in der Finsternis sind, uns nur um uns selbst drehen, aufgeweckt werden. Und die Ehre Gottes und das Unvergängliche. Das, wozu Gott uns geschaffen hat, wieder erweckt wird in uns, was nur Jesus uns schenken kann. Aber dazu gleich noch mehr. Wir lesen also einmal jetzt hier in Kapitel 6, Vers 35 bis 40, die Antwort, die Jesus darauf gibt, dass sie sagen, ja, gib uns dieses Brot für immer. Noch haben wir hier Menschen, die sehr positiv eingestellt sind, aber es wird sich gleich wenden. Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, ich bin es. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubet. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wollen wir diesen Text einmal Aussage für Aussage auseinandernehmen? Zuerst einmal, Jesus identifiziert sich selbst als das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Diese unvergängliche Speise, von der er bisher geredet hat, Jesus ist es. Diese Speise, die Hunger für immer stillt, ist Jesus Christus selbst. Es ist nicht lediglich das Brot, was er verwandeln kann. Er selbst ist es. Er selbst ist vom Himmel hier auf Erde gesandt worden. Er identifiziert sich als Lebensspender. Ich bin das Brot des Lebens. Ein Leben, von dem wir von Natur aus gar keine Ahnung haben, sondern erst durch die Worte Jesu, durch Jesus selbst darauf aufmerksam gemacht sind. Wir alle haben Hunger nach Leben. Aber Jesus ist derjenige, der das Leben spendet, was wir wirklich brauchen. Ein unvergängliches Leben. Ein Leben in der Fülle. Wie das aussieht. Zu dieser Definition kommen wir mehr und mehr. Aber drittens, Jesus identifiziert sich hier auch als Gott selbst, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Denn auch hier haben wir wieder diese Anspielung auf den Namen Jahwe. Ich bin, der ich bin. Den wir schon gesehen haben, als Jesus bei dem vorigen Zeichen, vorangegangenen Zeichen zu seinen Jüngern sagte, ich bin es, fürchtet euch nicht. Er offenbart sich hier in seiner Gottheit. Gott ist gekommen. Gott hat sich selbst uns gegeben, uns angeboten als das Leben, was weit hinausgeht über das Leben, was wir jetzt leben. Jesus weiß, was wir brauchen. Wir würden ihn niemals nach dem fragen, was wir wirklich brauchen, aber Jesus weiß es. Und er bietet es uns an, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und das ist wahrer Glaube. Das ist wahrer Glaube. Viertens, zu Jesus kommen und an Jesus glauben sind synonym. Was heißt es zu glauben? Es heißt zu Jesus zu kommen. Denn es heißt hier, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Zu Jesus zu kommen und zu glauben sind ein und dasselbe. Ich glaube an Jesus, ich komme zu Jesus. Jesus erklärt hier, was wahrer Glaube ist, nachdem er schon angedeutet hat, dass die Voraussetzung dafür ist, um das Brot, das er anbietet, ein Kommen ist. Mehr spezifisch ist es ein Kommen, um Durst und Hunger gestillt zu bekommen. Zu ihm kommen, als derjenige, der vom Himmel gekommen ist und der mir das gibt, wonach ich niemals fragen würde. Es ist ein zu ihm kommen, um sehr viel mehr als meine irdischen und vergänglichen Nöte wie Hunger und politische Unterdrückung zu stillen. Es ist, dass ich komme und einen Hunger nach Gott habe, einen Hunger nach dem Göttlichen, zu dem Leben, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat, aber das Leben, wonach wir niemals in unserer eigenen Dunkelheit und Sünde fragen würden. Und dies ist ein wichtiger Punkt, auf den wir dann später gleich nochmal zurückkommen. Aber kommen wir weiter. In dieser Aussage, in dieser Erklärung sagt Jesus uns auch fünftens, nicht jeder, der Jesus sieht, glaubt, sondern diejenigen, die der Vater dem Sohn gibt, kommen zu ihm und glauben an ihn. Ihr habt gesehen, aber ihr habt nicht geglaubt. Was ist es, dass wir Jesus sehen und jetzt wirklich ihn als den wahrnehmen, der uns das gibt, was wir nicht haben? Anstelle, dass wir ihn fragen, das zu geben, was wir sowieso schon haben, nur noch ein bisschen mehr davon. Gott muss das Licht anmachen. Gott macht bei denjenigen die Lichter an, schenkt uns das Licht, dass die Finsternis verdrängt wird. Bei all denjenigen, die er dem Sohn gegeben hat. Die Juden hatten hier eine falsche Vorstellung. Sie dachten, wenn sie nur genug Zeichen sehen würden, so wie es auch bei Mose war, dann würden sie auch glauben. Und so war es auch bei den Propheten im Alten Testament. Aber wenn wir, und ich wünschte, ich hätte dazu heute Morgen Zeit, ja, aber leider habe ich nur so wenig Zeit bekommen. Es wäre ein interessanter Vergleich, einfach mal zu sehen, Mose, die Zeichen, die er getan hat, Jesus, die Zeichen, die er tut. Mose, die Zeichen, die er gegeben hat, der Glaube, der für eine Weile vorhanden war, der dann aber letztendlich versagt hat. Denn Israel ist in die Gefangenschaft gegangen, weil sie nicht an das Gesetz gehalten haben. Israel ist in die Gefangenschaft gegangen. Sie sind bestraft worden, der Zorn Gottes ist über sie gekommen, weil dieser Glaube nicht ausreichend war. Aber Jesus schenkt uns einen Glauben, der sehr viel größer ist. Und von daher, wenn die Juden hier fragen nach einer Kopie von Mose, wenn Mose nicht funktioniert hat, musste Jesus mit sehr viel mehr kommen, mit sehr viel größeren Zeichen. Das ist das Wirken Gottes, was hier involviert sein muss. So wie im Alten Testament schon angekündigt wurde, dass ein beschnittenes Herz, Israel muss ein beschnittenes Herz bekommen. Nur dann können sie wirklich den Herrn, ihren Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ihrem ganzen Verstand. Das hatte Jesus ja sowieso auch schon Nikodemus gesagt. Nikodemus konnte nur in das Reich Gottes kommen, wenn er von Neuem geboren wurde. Alttestamentlich ausgedrückt, wenn er ein beschnittenes Herz hat. Das Alte Testament hatte gesagt, es muss sehr viel mehr als Mose kommen. Jemand wie Mose kommt, aber er muss sehr viel größer sein als Mose. In Jesus ist er gekommen. Und das Christsein kann nicht einfach eine Kopie vom alttestamentlichen Glauben sein. Denn auch da wurde schon gesagt, es muss mehr kommen. Und in Jesus Christus ist mehr gekommen. Es ist, wenn Gott uns ein neues Herz schenkt. Darauf kommen wir auch gleich zurück. Sechstens, das ist der Wille des Vaters, dass jeder, den der Vater dem Sohn gibt und der Jesus den Sohn sieht, an ihn glaubt, dass dieser ewiges Leben hat durch Jesus Christus und nicht verloren gehe. Dass diejenigen, die zu Jesus kommen, auch festhalten werden, nicht verloren gehen. So wie Israel für eine Weile geglaubt hat, aber dann aufgrund ihrer Halsstarrigkeit wieder abgefallen sind vom Glauben. Nein, hier haben wir es jetzt mit einem Werk Gottes zu tun. Dass diejenigen, die glauben, bei der Stange bleiben. Dass diejenigen, die diesen Glauben, den Jesus hier definiert, festgehalten werden. Sie gehen nicht verloren. Sie ringen nicht. Sie entlaufen nicht ihren Händen, wie wir morgen früh auch in der Predigt sehen werden. Ja? Diejenigen, die die Stimme des Hirten hören, bleiben in seiner Hand. Er wird sie festhalten. Sie gehen nicht verloren, sondern sie haben ewiges Leben. Etwas sehr viel Größeres steht hier vor ihnen, als das, was Mose ihnen geboten hatte. Es ist der Wille des Vaters, den Jesus hier tat. Jesus selbst würde sich nie anmaßen, dass er hier in seiner eigenen Autorität handelt. Aber der Vater hat in seinem vollkommenen Willen ihm die folgende Aufgabe übertragen. Menschen von den Toten aufzuwecken, ihnen ewiges Leben zu geben. Er ist im Auftrag Gottes gekommen, dass er Menschen ewiges Leben, das Leben, das sich wirklich lohnt, das Leben in der Fülle gibt. Glaube bedeutet also, denselben Glauben Jesus zu schenken, ihm unser Leben anzuvertrauen und sagen, du hast mein Leben in der Hand. Du gibst mir ewiges Leben. Glauben heißt, dass ich mein eigenes Leben loslasse und so wie ich es in Gottes Hand tun würde, jetzt in Jesu Hand tue, der selbst Gott ist. Auch hier, wenn er sagt, ich gebe ewiges Leben, das ist eigentlich etwas, was nur Gott tun kann. Auch hier identifiziert Gott, Jesus Christus, sich als Gott in seiner Göttlichkeit. Die Massen, die hier vor Jesus waren, waren ganz bestimmt nicht bereit, ihr Leben in die Hand Jesu zu geben. Wir kommen also in dieser Definition weiter, was wahrer Glaube ist. Es ist mein eigenes Leben loszulassen und sagen, Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Jetzt dreht sich der Wind. Eine Brise kommt hier durchs Fenster und so kommt hier auch jetzt der Wind, dreht sich. Wir machen gleich Pause, auch in diesem Diskurs Jesu. Denn Jesus erklärt jetzt, wie man zu ihm kommt. Fünfter Punkt, in den Versen 41 bis 51. Bis zu diesem Punkt haben die Juden immer wieder freudig nachgehakt. Ja, ja, gib uns das. Und wie können wir das haben, dieses Brot? Und ja, was heißt es denn zu glauben? Aber jetzt fangen sie an zu murren. Wir haben zwei Gruppierungen hier, die murren. Zuerst sind es die Juden, die Massen, die Jesus aufgesucht haben aufgrund des Brotes, was sie am Vortag gekostet haben. Und dann gleich werden wir auch noch sehen, wie die Jünger selbst, diejenigen, die Jesus schon für eine lange Zeit gefolgt sind, ihm den Rücken zu wenden aufgrund dessen, was Jesus hier sagt, was wahrer Glauben ist. Sie murren darüber, dass Jesus sich selbst als Gott ausgibt. Dass er selbst sich als der bezeichnet, der vom Himmel herabgekommen ist. Womit er gar nicht mehr dieser Kategorie eines Propheten, eines Königs, eines Gesalbten sich anschließt, sondern meint, er sei etwas sehr viel Größeres. Das wollten sie nicht glauben. Sie wollten Jesus in ihrer eigenen kleinen Box behalten. In ihren eigenen kleinen karierten Vorstellungen. Damit bewahrheitet sich jetzt, was Jesus schon gesagt hatte. Nämlich, dass diejenigen, die der Vater dem Sohn gibt, zu ihm kommen und glauben. Aber dass dieses nur geschieht durch die Befähigung des Vaters. Es sei denn, dass der Vater dem Sohn einem den Sohn gibt oder jemandem den Sohn gibt, werden ihnen diese Augen nicht aufgetan. Für sie war Jesus niemand anderes als der Sohn von Maria und Josef. Aber bei denjenigen, die der Vater dem Sohn gegeben hat, die erkennen, dass Jesus sehr viel mehr ist. Und das ist auch genau das, was Jesus jetzt hier, worauf er zu sprechen kommt, wenn er erklärt, was es heißt, zu Jesus zu kommen. Da lesen wir in Vers 43 bis 51. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murret nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der, welcher von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Weitere Erklärungen darüber, was es heißt, zu Jesus zu kommen, wollen wir jetzt einmal betrachten. Zu Jesus zu kommen, heißt zuerst einmal, dass man vom Vater gezogen wird. Das Ziehen des Vaters ist notwendig, damit jemand zu Jesus kommen kann, also zum Glauben an ihn kommt. Die Befähigung des Vaters, wirklich diesen Glauben zu haben, dass man Jesus als das Brot des Lebens empfängt. Das ist, was wir hier haben, eine Erfüllung des Alten Testamentes. Es steht hier in Vers 45, und sie werden alle von Gott gelehrt werden. Vom Vater gezogen zu werden, heißt, dass sie von Gott gelehrt werden. Und in einigen von unseren Bibeln sehen wir hier einen Kreuzverweis auf Jesaja 54. Eine Prophezeiung des neuen Bundes. Eine Verheißung, dass sie nicht mehr durch die Propheten, nicht mehr durch das Gesetz gelehrt werden, sondern jetzt, dass Gott sie selbst lehrt. Wir können darauf jetzt nicht weiter eingehen. Aber den neuen Bund, den er auch in Jeremia 31 beschreibt, ist das, was sie jetzt hier vor sich haben. Das will Jesus damit andeuten. Dieser neue Bund, in dem ihnen auch ein neues Herz verheißen wurde. Die Prophezeiung, die auch Mose gegeben hatte, dass der Herr ihr Herz beschneiden wird. Das ist es, was sie hier vor sich haben. Und es sei denn, dass diese neue Geburt, wie sie bei Nikodemus genannt wird, stattfindet, können wir den Vater nicht sehen. Wiedergeburt ist also das, was Jesus hier bezeichnet, als vom Vater gezogen zu werden. Dass wir vom Vater neues Leben bekommen. Aber dann erklärt Jesus hier auch, dass zu ihm zu kommen heißt, dass man auf seine Worte hört. Denn dieses Ziehen vom Vater, durch das wir zu Jesus kommen, geschieht durch sein Lehren, durch sein Wort. Und es ist, wenn wir wiedergeboren, wenn wir neues Leben in Jesus Christus gefunden haben, dann ist es durch die Worte Jesu Christi, dass wir kommen. Denn Jesus ist der Einzige, der Gott jemals gesehen hat. Er ist es, der den Vater gesehen hat, und so ist es er, der uns über diesen Vater belehrt. Von Gott, den Vater, gelehrt zu werden, heißt also, durch Jesus Christus, durch sein Wort gelehrt zu werden. Und auf die Bedeutung davon kommen wir noch zurück. Aber des Weiteren sehen wir jetzt hier auch in den Versen 48 bis 51, zu Jesus kommen heißt nicht nur vom Vater gezogen zu werden, sondern heißt auch, sein Fleisch zu essen. Wir kommen also weiter in unserer Definition des Glaubens. Bisher haben wir gesehen, dass Jesus das Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Aber hier kommen wir jetzt zum Essen dieses Brotes. Wie kann ich wirklich dieses Brot empfangen, dieses Leben empfangen, diese unvergängliche Speise? Was heißt es, diese Speise aufzunehmen? Jesus hatte schon erklärt, dass wer zu ihm kommt, nicht wieder hungern und dürsten wird. Diese Lücke füllt Jesus jetzt hier ein und dann machen wir eine Pause, nachdem wir diese Verse betrachtet haben. Jesus beobachtet zuerst einmal, diejenigen, die von dem Manna essen, sind gestorben. Aber diejenigen, die von Jesus als dem Brot essen, werden niemals sterben, denn sie werden von den Toten auferstehen. Jesus kommt also noch einmal zurück auf diesen Kontrast, worüber auch die Juden ihn gefragt hatten. Sie wollten ein Zeichen ähnlich wie das Manna in der Wüstenwanderung. Aber Jesus bietet ihnen etwas sehr viel Größeres. Das, dieses Manna, dieses Zeichen, wo sie nach sie gefragt hatten, wird sie lediglich für die Gegenwart, für die vergängliche Zeit befriedigen, ihren Hunger stillen, für eine kurze Zeit. Aber das Brot, was Jesus ihnen jetzt gibt, wie wir jetzt sehen, seinen eigenen Leib, ist etwas sehr viel Größeres, etwas sehr viel Gewaltigeres. Denn wenn sie davon essen, werden sie niemals sterben. Immer wieder dieser Vergleich zwischen Manna und dem Brot, was Jesus uns gibt. Aber wir sehen jetzt, sein Fleisch zu essen, ist ein großer Preis, den man dort bezahlt. Sein Fleisch zu essen, wie wir gleich sehen, heißt sich voll und ganz mit Jesus zu identifizieren. Sein Fleisch zu essen heißt, dass Jesus zu meinem Leben wird. Dass ich Jesus so verinnere, so wie ich eine Speise esse. Dass ich mich voll und ganz mit ihm identifiziere und sage, Jesus ist mein Leben. Und das heißt es, von seinem Fleisch zu essen. Und Jesus muss es noch ein bisschen weiter erklären, was es denn heißt, sich innigst mit Jesus zu identifizieren. Und das tut er, nachdem jetzt ein Riesenstreit ausbricht über den Juden, was es denn heißt, das Fleisch zu essen. Wir machen also eine 5-minütige Pause und sehen dann, was heißt es, dieses Fleisch und sein zu essen, dieses Blut zu trinken.